Deutschlandfunk Nova. Update.
Die USA kehren der UNESCO den Rücken. Das Land will die UNO-Bildungs- und Kulturorganisation Ende nächsten Jahres verlassen. Das hat das US-Außenministerium am Nachmittag mitgeteilt. Der Austritt kommt überraschend, ist möglicherweise aber konsequent. Warum, das klären wir hier im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Die USA treten aus der UNO-Bildungs- und Kulturorganisation UNESCO aus. Das Außenministerium in Washington begründet den Schritt damit, dass die Organisation eine grundlegende Reform brauche und dass die UNESCO immer häufiger anti-israelische Positionen vertrete. Der Rückzug soll zum 31. Dezember 2018 erfolgen. Unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter in Washington, Thorsten Teichmann, berichtet.
Ausschlaggebend könnte eine Entscheidung des UN-Gremiums aus dem Sommer gewesen sein in Bezug auf die Stadt Hebron im von Israel besetzten Westjordanland. Die UNESCO hatte die Gräber der Patriarchen zum gefährdeten palästinensischen Kulturerbe erklärt. Die Abraham-Moschee im Herzen von Hebron ist aber auch Synagoge. Israel kritisierte die Entscheidung. Amerikas UN-Botschafterin Haley warnte vor Konsequenzen.
Die USA und die UNESCO haben schon lange eine angespannte Beziehung. Es ist zum Beispiel nicht das erste Mal, dass die USA die UNO-Organisation verlassen. 1984 sind die Amerikaner unter Präsident Ronald Reagan schon einmal aus der UNESCO ausgetreten. Erst 2003 machten sie dann wieder mit. George Bush Jr. führte die USA zurück in die Organisation. Allerdings blieb das Verhältnis schwierig, übrigens auch unter US-Präsident Barack Obama. 2011 nahm die UNESCO nämlich die palästinensischen Autonomiegebiete in die Organisation auf, gegen den Willen Israels, aber auch der USA und Deutschlands. Die USA stellten daraufhin alle Beitragszahlungen an die UNESCO ein. 2013 entzog dann die UNO-Organisation ihrerseits den USA das Stimmrecht als Mitglied, als Antwort auf die ausstehenden Beitragsgelder. Dass die USA sich jetzt also ganz zurückziehen, erscheint vor diesem Hintergrund wenig überraschend. Die UNESCO selbst bedauert den Schritt. Direktorin Irina Bukova äußerte sich heute erstmal nur schriftlich.
Sie bedauere die Entscheidung der USA, die UNESCO zu verlassen, zutiefst. Es sei ein Verlust für die UNESCO, für die Familie der Vereinten Nationen und den Multilateralismus. Die UNESCO setze sich für Bildung und den Dialog zwischen den Kulturen ein. Gerade in Zeiten des Kampfs gegen gewalttätige Extremismen sei es zutiefst bedauerlich, dass die USA sich aus der Institution zurückziehen würden.
Die USA wollen nach ihrem Rückzug trotzdem weiter bei der UNESCO aktiv bleiben. Man wolle dann über ein Beobachterbüro Positionen, Perspektiven und Expertise der USA einbringen, teilte das Außenministerium mit. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles kritisierte die Entscheidung der USA. Sie sagte, mit dem Schritt erweise die Trump-Administration dem Frieden keinen Dienst. Im Gegenteil, Präsident Trump führe die USA weiter in die Isolation.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Ankündigung der USA, aus der UNESCO austreten zu wollen, sorgt auch im Netz für Wirbel. Hunter S. Thompson schreibt bei Zeit Online, Amerika ist nun wieder offiziell great. Mission accomplished. Jack Goff meint, ein Bonbonle für Bibi? Nun gut, was Kulturerbe angeht, ist die USA wohl verzichtbar. Macke 14 schüttelt den Kopf. Und das, obwohl noch immer nicht alle Amerikaner wissen, was die Hauptstadt von Washington ist. Mohammed Amjahid twittert, who needs education anyway? Paula Lu sieht das ähnlich. UNESCO will Bildung für alle. Ergibt schon Sinn, dass Trump das doof findet. Der Russe ist schuld, sieht es so. Das kulturloseste Volk verlässt UNESCO. Genau mein Humor. Maria Herberg bringt es auf eine knappe Formel. Die spinnen, die Amis.
Was sonst noch wichtig war?
Die EU bekommt eine länderübergreifende Staatsanwaltschaft.
Das ist ein ganz großer Schritt zur Vertiefung der Europäischen Union, zur Bekämpfung von finanziellen Straftaten.
Sagt Bundesjustizminister Heiko Maas. Er und seine Amtskollegen aus 20 EU-Staaten haben heute in Luxemburg die Einrichtung der Ermittlungsbehörde beschlossen. Ab 2020 soll es mit der Arbeit losgehen. Gut 100 Juristen sollen dann in der Behörde von Luxemburg aus arbeiten. Deutschlandfunk-Nova-Korrespondentin Karin Bensch kennt die Aufgaben der EU-Staatsanwaltschaft.
Es geht um Betrug, bei dem EU-Gelder veruntreut werden. Zum Beispiel bei großen europäischen Förderprojekten. Aber auch um grenzübergreifende Korruption und Geldwäsche. Und um Steuerbetrug, etwa von Unternehmen, die ihre Waren innerhalb der EU verschieben, ohne dafür Mehrwertsteuer zu zahlen. Allein dadurch gehen dem Steuerzahler jedes Jahr rund 50 Milliarden Euro verloren.
Über die Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft freut sich auch EU-Justizkommissarin Vera Jourova. Sie spricht von einem historischen Tag für die EU und ihre Steuerzahler.
I am quite happy to come today because I think that this is the historic day for European Union and its taxpayers.
Ihre Behörde schätzt, dass die Ermittler in Zukunft etwa 100 Millionen Euro veruntreute Gelder pro Jahr zurückholen. Demgegenüber stehen Kosten in Höhe von gut 20 Millionen Euro. Große Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin werden von der Lufthansa übernommen. Beide Unternehmen haben heute einen Vertrag darüber unterschrieben. Der sieht vor, dass die Lufthansa die beiden Air Berlin-Töchterlinien Niki und LGW übernimmt und außerdem noch 20 weitere Flugzeuge. Unklar ist noch, ob auch der britische Billigflieger EasyJet Teile von Air Berlin kaufen wird. Darüber laufen die Gespräche noch. Die europäischen Kartellbehörden wollen jetzt prüfen, ob die Lufthansa durch die Übernahme der Air Berlin zu groß wird. Kritiker fürchten, dass Flugtickets dadurch teurer werden, weil es weniger Wettbewerb gibt. Österreich macht ernst und wird beim Europäischen Gerichtshof Klage gegen die geplante deutsche Pkw-Maut einreichen. Das hat Verkehrsminister Jörg Leichtfried angekündigt. Warum, weiß unser Reporter in Wien, Serjan Govedarica.
Stein des Anstoßes ist das Konzept, deutsche Autofahrer von der Pkw-Maut zu entlasten, indem sie weniger Kfz-Steuer zahlen müssen. Das sei eine indirekte Diskriminierung und mit dem EU-Recht nicht vereinbar. Ein von der österreichischen Regierung in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt diese Rechtsauffassung und bescheinigt der Klage gute Aussichten auf Erfolg.
Die Niederlande wollen sich der Klage aus Österreich anschließen. Die Regierung in Den Haag will aber vorher die juristische Begründung aus Österreich abwarten. Die Bundesregierung in Deutschland hält die Mautpläne dagegen weiter für rechtens. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums verwies heute auf die EU-Kommission, die schon vor Monaten grünes Licht gegeben habe. Die Pkw-Maut soll 2019 eingeführt werden. Bei den Brexit-Gesprächen geht es kaum voran. Heute ist die fünfte Verhandlungsrunde zu Ende gegangen. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sagte danach:
Wir haben in konstruktivem Geist gearbeitet, aber große Schritte nach vorn haben wir nicht gemacht.
Unklar ist zum Beispiel weiter, wie viel Geld die Briten nach ihrem Austritt noch an die EU zahlen sollen. Der EU-Chefunterhändler will deshalb den EU-Staats- und Regierungschefs noch nicht empfehlen, die nächste Phase der Brexit-Gespräche zu eröffnen. In der soll es dann um die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Austritt gehen. Im Gaza-Streifen soll spätestens zum 1. Dezember eine palästinensische Einheitsregierung die Kontrolle übernehmen. Darauf haben sich die Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas in Kairo geeinigt. Beide Seiten verhandeln dort seit Anfang der Woche über ein Ende ihres Konflikts. Ziel ist eine einheitliche Regierung für die Palästinensergebiete und Neuwahlen zu organisieren. Vor 7 Jahren hatte die vom Westen unterstützte Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Kontrolle über den Gaza-Streifen an die islamistische Hamas verloren. Die wird vom Westen und Israel als Terrororganisation eingestuft. Vor knapp einem Monat hatte die Organisation dann ein Versöhnungsangebot an die Fatah gemacht.
Was noch wichtig wird:
Die Lage der Rohingya in Myanmar ist morgen Thema im UNO-Sicherheitsrat. Dabei wird der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan die Mitglieder über Einzelheiten zu einem Bericht informieren, den er schon Ende August vorgestellt hat. Annan hatte sich auf Bitten von Myanmars de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi mit der Lage der Rohingya im Bundesstaat Rakhine befasst. Erst am Mittwoch hatten auch Ermittler des UNO-Menschenrechtskommissariats einen neuen Bericht vorgelegt. Darin werden der Armee in Myanmar brutale Angriffe auf die muslimische Minderheit vorgeworfen. Ziel sei es nicht nur, die Rohingya zu vertreiben, sondern sie auch von einer Rückkehr abzuhalten. Die Armee wies den Bericht zurück. Schon mehr als 500.000 Rohingya sind vor der Gewalt ins Nachbarland Bangladesch geflohen.
Und sonst in der Welt?
Eine britische Transgender-Frau darf dauerhaft in Neuseeland bleiben, weil sie in Großbritannien diskriminiert und misshandelt wurde. Die 57-Jährige war 2009 nach Neuseeland gezogen, um näher bei ihrer Familie zu sein und den Misshandlungen zu entkommen. Der Guardian berichtet, dass sie nach ihrer Umwandlung von Kollegen gemobbt und von fremden Menschen auf der Straße geschubst und angeschrien wurde. In Neuseeland sei sie nicht mehr diskriminiert worden und auch ihre Depressionen und Angstattacken seien zurückgegangen. Demnach arbeitet die Frau heute als Informatikerin, hat Freunde und ist gut integriert. Die Sprecherin einer Aktivistengruppe hat dem Guardian gesagt, Neuseeländer seien ziemlich tolerant gegenüber Transgender-Menschen. In Großbritannien sind laut dem Guardian dagegen Hassverbrechen gegen LGBTQ-Menschen in den letzten 4 Jahren um 80% gestiegen. In Moskau wurden heute die neuen 200-Rubel-Scheine präsentiert und die Motive darauf könnten in der Ukraine als Provokation empfunden werden. Beide Motive stammen von der annektierten Krim-Halbinsel. Auf der Vorderseite sind die antiken Säulen einer Weltkulturerbestätte abgebildet, auf der Rückseite die Adlersäule von Sewastopol, ein wichtiges Denkmal in der Hafenstadt. Die 200-Rubelscheine sind umgerechnet knapp 3 Euro wert. Auch eine neue 2000-Rubel-Note wurde heute vorgestellt. Sie zeigt aber Motive aus dem Osten Russlands. An einer Uni im US-Bundesstaat Louisiana ist ein Student nach einem Aufnahmeritual gestorben. Der 18-jährige Tote wollte bei einer Studentenverbindung aufgenommen werden und wurde gezwungen, bei einem Ritual namens Bibelstudium mitzumachen. Dabei muss man bei jeder falsch beantworteten Frage Alkohol trinken. Der Student kam mit einem Blutalkoholpegel ins Krankenhaus, der über dem 6-fachen des legalen Grenzwerts lag. Er starb an den Folgen. Laut der Louisiana State University wurden 10 Verdächtige festgenommen. Dem mutmaßlichen Anführer wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Im Februar war schon an der Penn University in Pennsylvania ein Student nach dem sogenannten Hazing, also Schikanieren, gestorben. Ein Journalismusprofessor hat ermittelt, dass es seit 1961 in den USA jedes Jahr mindestens einen Toten durch solche Vorfälle gegeben hat.
Wissensnachrichten.
Das Elektroauto ist für Politiker und Autobauer ja die Technologie der Zukunft. Einer der Knackpunkte dabei sind die Batterien, ohne die das beste Elektroauto ja nicht fahren kann. Jetzt gibt es neue Studien zu diesen Batterien. Veronika von Borries, worum geht's da?
Es geht vor allem um die Frage, ob wir in der Zukunft überhaupt genug Rohstoffe haben werden, um all die Batterien zu bauen. Mhm. Dafür braucht man nämlich Stoffe wie Kobalt zum Beispiel, aber eben auch Lithium und Nickel und Mangan. Forscher vom MIT in den USA sagen, im Prinzip reichen die natürlichen Ressourcen, aber es wird wahrscheinlich erstmal Nachschubprobleme geben, sollte die Nachfrage in den nächsten Jahren wirklich stark steigen.
Um welche Stoffe müssen wir uns da besonders Sorgen machen? Also was wird besonders knapp?
Da gibt es vor allem 2 Kandidaten und das sind Lithium und Kobalt. Im Ergebnis sagen die Forscher, bei Lithium ist das Hauptproblem, die Fördermenge schnell hochzufahren. Mhm. Lithium wird in der Regel nicht als reiner Stoff gefördert, sondern in chemischen Verbindungen mit anderen Stoffen und das muss dann erstmal getrennt werden. Das ist recht aufwendig. Es würde ein paar Monate bis Jahre dauern, um den gestiegenen Bedarf auch zu befriedigen. In der Zeit würden natürlich die Preise für Lithium steigen. Bei Kobalt ist die Sache anders. Kobalt wird zurzeit vor allem im Kongo abgebaut. Und das Problem im Kongo ist, da liegt zwar genug Kobalt im Boden, aber das Land ist halt praktisch überall mit dichtem Regenwald bewachsen. Mhm. Bergbau dort bedeutet massive Umweltzerstörung. Außerdem gibt es in dem Land immer wieder bewaffnete Konflikte um die Kontrolle der Rohstoffe. Und die werden natürlich dann auch noch angeheizt, wenn die Nachfrage steigt.
Gibt es denn einen Weg, sozial und umweltverträglich an Kobalt zu kommen?
Es gibt Vorschläge, zum Beispiel vom Öko-Institut in Darmstadt. Das ist ein privates Forschungsinstitut. Die Forscher dort sagen, die Hersteller, aber auch die Staaten müssen dringend Standards einführen, dass sie eben zum Beispiel Kobalt nur aus Quellen beziehen, wo sie sich sicher sind, dass die Umwelt geschont wird und die Arbeiter anständig behandelt und bezahlt werden und vor allem, dass das Geld eben nicht für Waffen ausgegeben wird.
Hm. Kommen wir vom Elektroauto zu Ringen im Sonnensystem.
Bisher wusste man nur, dass die 4 Planeten Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun so einen Ring haben, außerdem noch 2 Asteroiden. Jetzt haben Astronomen entdeckt, auch der Zwergplanet Haumea hat einen Ring.
Okay, wie sind die drauf gekommen?
Haumea liegt jenseits des Neptun und im Januar dieses Jahres konnte man ihn von der Erde aus besonders gut sehen, weil er einen helleren Stern verdeckte. Und bei dieser Beobachtung ist dann eben aufgefallen, dass nicht nur der Zwergplanet, sondern eben auch sein Ring einen Schatten warf.
Mhm. Ganz zum Schluss musst du noch die Geschichte von Jeremy, dem einsamen Schneckenkönig, uns erzählen.
Ja, Jeremy machte im Mai weltweit Schlagzeilen als einsamste Schnecke der Welt. Er war ein sogenannter Schneckenkönig. Sein Haus war anders als das der allermeisten seiner Artgenossen links herum gedreht. Mit all den rechts gedrehten Schnecken konnte Jeremy sich nicht paaren. Also suchten die britischen Forscher, in deren Labor er lebte, per Kontaktanzeige nach anderen links gedrehten Schnecken. Die fanden sich auch, aber dann nahm das Drama erst seinen Lauf. Es paarten sich nämlich die beiden anderen links gedrehten Schnecken, die extra für Jeremy herangeschafft worden waren. Und der gute Jeremy guckte in die Röhre.
Ja, aber die Geschichte ging am Ende doch noch glücklich aus.
Ja, Jeremy paarte sich dann doch noch und seine Nachkommen schlüpften kurz bevor er jetzt verstarb, im gesegneten Schneckenalter von etwa 2 Jahren. Seine Verdienste für die Wissenschaft sind unbestritten. An seinem Beispiel können die Forscher biologische Asymmetrien untersuchen. Die kommen auch bei Menschen vor, zum Beispiel Links- und Rechtshänder. Jeremys Kinder sind übrigens richtig rum. Das Gen dafür ist nämlich dominant.
Es gibt sie also doch noch, die guten Nachrichten. Danke, Veronika von Borries.
Wetter.
Heute Abend überall viele Wolken am Himmel. In der Mitte und im Norden kann es ab und zu regnen. In der Nacht bleibt es dann trocken. Morgen bleibt der Himmel bewölkt. Nur im Süden kommt die Sonne mal durch. Dazu ähnlich warm wie heute bei maximal 15 bis 21 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.